Stellen Sie sich mal den Schreibtisch einer Lehrkraft vor. Oder vielleicht eher das digitale Chaos.
Ja, das trifft es wohl besser.
Da gibt's das eine Lehrbuch, daneben einen Stapel selbstgemachter Arbeitsblätter, dann noch Links zu drei verschiedenen Lernplattformen.
Und jedes System funktioniert irgendwie anders.
Genau. Für die Lernenden ist das ein Dschungel und für die Lehrkräfte ein Wahnsinnsaufwand.
Die große Frage ist doch, wie kriegt man da eine klare Struktur rein? Eine, die für alle funktioniert und eigenständiges Lernen wirklich fördert.
Mhm. Und genau da wollen wir heute mal tiefer eintauchen. Sie haben uns ja Quellen zu einem System geschickt, das genau das versucht. Den Ansatz eines sogenannten Materialnetzwerks.
Richtig.
Unsere Mission ist es jetzt, die Bausteine davon zu verstehen. Also was steckt dahinter? Wie soll das funktionieren? Und ganz wichtig, wo sind vielleicht auch die Haken?
Exakt. Und die Unterlagen zeichnen da schon ein sehr klares Bild. Wir sehen im Grunde drei große Puzzleteile.
Okay.
Das erste sind die sogenannten Kompetenzraster. Das ist quasi die Landkarte fürs Lernen. Das zweite ist eine bestimmte Differenzierungslogik, dieses Kürzel MRE. Und als drittes kommt die Nutzung von freien Bildungsmaterialien, also OER, dazu.
Gut, dann packen wir dieses Puzzle mal aus. Fangen wir doch beim Herzstück an, diesem Kompetenzraster. In Ihren Quellen steht ja, das ist mehr als nur eine Tabelle. Es ist eine Lernlandkarte, die vom Lernenden ausgedacht ist.
Genau, das klingt gut. Aber was heißt das denn konkret? Mir ist beim Lesen sofort was aufgefallen. Diese enge Kopplung von drei Dingen. Also Rasterpunkt, dann das Material und dann der Nachweis. Das ist doch der Knackpunkt, oder?
Das ist der entscheidende Mechanismus. Absolut. Stellen Sie sich das mal ganz praktisch vor. Also erstens, das Raster sagt Ihnen ganz klar, was Sie am Ende können sollen.
Zum Beispiel?
Ich kann den Flächeninhalt eines Rechtecks berechnen. Das ist das Ziel, der Punkt auf der Landkarte.
Okay.
Direkt an diesem Punkt im Raster hängt das passende Material. Man klickt quasi drauf und bekommt eine Erklärung, ein Video, Übungen. Man sucht also nicht mehr, sondern geht vom Ziel direkt zum Mittel. Man verirrt sich also nicht mehr in diesem Materialdschungel.
Richtig. Und dann kommt Schritt 3. Der ist entscheidend. Der Nachweis. Der Lernfortschritt wird wieder ans Raster zurückgebunden. Sie zeigen durch eine kleine Aufgabe, dass Sie das Ziel erreicht haben und können dann quasi einen Haken dran machen.
Verstehe.
Der Fokus verschiebt sich also komplett. Weg von ich arbeite Kapitel 5 durch, hin zu ich erwerbe diese eine Kompetenz.
Und das ist ja keine reine Theorie, das wird in Ihren Unterlagen ja auch klar. Da steht, dass diese Architektur zum Beispiel für Mathe und Deutsch schon existiert, aber als ein wachsendes System.
Ganz genau. Es wird als dynamische Größe beschrieben. Die Struktur, die steht, aber der Inhalt wächst, wird von den Lehrkräften, die damit arbeiten, immer weiterentwickelt.
Was heißt das denn jetzt für die Beteiligten? Also für Sie als Lernende? So lese ich das. Bedeutet das vor allem Transparenz? Ich sehe schwarz auf weiß, wo stehe ich, was kommt als nächstes?
Mhm.
Aber die Rolle der Lehrkräfte, die scheint sich ja massiv zu wandeln.
Ja, fundamental. Vom klassischen Wissensvermittler, der vorne steht, werden sie viel, viel stärker zu Lernbegleitern, zu Coaches.
Ihre Hauptaufgabe ist dann also, zu diagnostizieren, wo jemand hängt und Feedback zu geben.
Genau darum geht's. Diagnostizieren, gezieltes Feedback geben, die nächsten Schritte planen. Und was in den Dokumenten auch ganz dick unterstrichen wird, das System wird vor allem für Schulen relevant, die sowieso schon mit Lernbüros oder festen Lernzeiten für selbstständiges Arbeiten experimentieren. Da wird es dann von einer netten Idee zur Überlebensfrage für die Organisation, sozusagen. Ja. Okay, das Kompetenzraster ist also die Landkarte. Aber eine Karte allein hilft ja nicht, wenn man nicht weiß, welchen Weg man nehmen soll. Und da kommt jetzt dieses nächste Puzzleteil ins Spiel. Diese etwas geheimnisvolle Abkürzung MRE. Geheimnisvolles Gut. Es steht für Mindeststandard, Regelstandard und Expertenstandard. Und was in Ihren Unterlagen immer wieder betont wird, ist, Leute, das ist nicht einfach nur leicht, mittel, schwer.
Aber mal ehrlich, wo ist denn da jetzt genau der Unterschied?
Das ist der eigentliche didaktische Knackpunkt des Ganzen. Es geht nicht um den Umfang, sondern um die Art des Denkens, die gefordert wird. Also um die kognitive Tiefe.
Machen wir es mal konkret. An einem Beispiel vielleicht. Ja, perfekt. Nehmen wir Bruchrechnung in Mathe.
Der Mindeststandard wäre die Aufgabe. Addiere ein halbes und ein Viertel. Hier geht es rein um das Anwenden einer Regel, das Fundament.
Okay, also reine Reproduktion.
Genau. Er, der Regelstandard, packt das Ganze schon in einen Kontext. Die Aufgabe wäre dann, Du isst eine halbe Pizza, dein Freund eine Viertel. Welcher Bruchteil ist weg?
Ah, man muss erst den Kontext verstehen und dann die Regel anwenden.
Richtig, das ist der Normalfall. Und E, der Expertenstandard, zielt dann auf Transfer und Begründung.
Und wie würde das aussehen? Die Aufgabe könnte lauten, erkläre einem Fünftklässler, warum man Brüche nur mit einem gemeinsamen Nenner addieren kann. Finde ein eigenes Beispiel. Hier geht's ums Erklären, ums Abstrahieren, eine ganz andere Art des Denkens. Das ist ein super Beispiel, das macht es wirklich klar. Es geht darum, anders zu denken, nicht nur mehr zu rechnen. Aber, und die Warnung steht ja auch in Ihren Dokumenten, die große Gefahr ist doch die Etikettierung.
Absolut.
Dass Schüler am Ende von sich denken, ach, ich bin halt nur ein M-Typ. Wie realistisch ist es denn, das zu verhindern?
Sie sprechen den wundesten Punkt an. Und die Autoren der Quellen sind sich dessen total bewusst. Das ganze System steht und fällt mit der Kultur an der Schule.
Wie meinen Sie das?
Es funktioniert nur, wenn diese Stufen als durchlässige, als temporäre Lernangebote verstanden werden. Es ist total normal, bei einem Thema auf I-Niveau zu sein und beim nächsten erstmal mit M die Grundlagen aufzufrischen.
Es geht also nicht darum, die Person einzustufen, sondern das passende Angebot für den nächsten Schritt zu finden.
Genau. Das Feedback der Lehrkraft ist hier alles. Es muss diese wachstumsorientierte Haltung fördern, dieses Growth Mindset. Die Botschaft muss sein, du bist kein M-Schüler, du arbeitest gerade an den M-Grundlagen, damit du danach sicher auf R kommst. Ohne diese Haltung wird aus dem Werkzeug eine Stempelmaschine.
Leider ja. Das leuchtet ein. Das führt uns zum nächsten Punkt. Viele Schulen wollen ja dieses asynchrone Lernen, jeder im eigenen Tempo. In den Quellen wird aber eine Gefahr beschrieben, die ich sehr treffend finde, das Arbeitsblatt-Streaming. Man wird mit Material überflutet, aber weiß am Ende gar nicht, was das Ziel war. Wie soll das Rastersystem da Ordnung schaffen? Indem es auf drei Prinzipien aufbaut. Erstens, radikale Zielklarheit. Durch das Raster weiß man immer, was am Ende rauskommen soll. Das Gegenteil von Fragen, wir beschäftigen uns heute mal mit.
Eine klare Prozesssteuerung. Ein riesiges Thema wie Gedichtanalyse wird in kleine, verdaubare Häppchen zerlegt. Das nimmt die Überforderung. Und drittens...
War da noch die Nachweislogik, richtig? Richtig, die Nachweislogik. Am Ende steht immer ein Nachweis. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Der dient nicht primär der Kontrolle, sondern er sammelt Lerninformationen.
Für die nächste Feedback-Schleife.
Exakt. Die Frage ist, was kannst du schon gut, wo brauchst du noch Unterstützung? Aber das wirft eine wirklich heikle Frage auf, die Ihre Unterlagen zum Glück auch ansprechen. Die Chancengerechtigkeit. Da steht, asynchrones Lernen darf nicht alleine lernen heißen. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch.
Auf den ersten Blick vielleicht. Aber es ist die zentrale Bedingung, damit das System fair sein kann.
Warum?
Weil man sonst soziale Ungleichheiten massiv verstärkt. Diejenigen, die zu Hause viel Unterstützung haben, fliegen durchs System. Aber die, die diese Hilfe nicht haben, die könnten abgehängt werden.
Weil die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, ja auch erst gelernt werden muss. Genau. Und deshalb die glasklare Forderung in den Dokumenten, das darf nicht in den privaten Raum ausgelagert werden. Es braucht betreute Lernzeiten in der Schule, in denen Lehrkräfte als Coaches da sind. Sonst zementiert das System Privilegien.
Verstehe. Zoomen wir mal raus. Bisher haben wir das ja eher aus der Einzelperspektive betrachtet. Was bringt es denn einer ganzen Schule, wenn alle nach so einer Logik ticken?
Ihre Quellen sprechen von einer gemeinsamen Materialgrammatik.
Der riesige Vorteil ist, dass Reibungsverluste reduziert werden. All die Dinge, die im Schulalltag oft Chaos stiften, werden einfacher.
Zum Beispiel Vertretungsstunden.
Vertretungsstunden, genau. Die Vertretung sieht sofort, woran jeder arbeitet. Übergänge zwischen Klassenstufen werden einfacher. Die Arbeit in jahrgangsgemischten Gruppen wird überhaupt erst sinnvoll möglich, wenn alle dieselbe Sprache sprechen. Also M, R und E.
Es kocht nicht mehr jeder sein eigenes Süppchen.
Richtig. Und in einer Ihrer Tabellen wird das ja auch knallhart gegenübergestellt. Der Aufwand, sowas von Null auf selbst zu entwickeln, im Vergleich dazu ein bestehendes System zu nutzen. Der Unterschied ist gigantisch, ja.
Ein Raster selbst zu bauen, ist ein Vollzeitjob für Jahre. Eine bestehende Grammatik zu adaptieren, reduziert diesen Aufwand enorm.
aber das organisiert sich ja nicht von allein. In den Unterlagen wird viel über Rollen und Governance gesprochen. Das klingt ehrlich gesagt erstmal nach sehr viel Bürokratie. Und ohne diese Bürokratie, nennen wir es lieber klare Spielregeln, ist das System zum Scheitern verurteilt. Das betonen die Quellen sehr. Wenn jeder einfach Material hochlädt, wie er will, hat man am Ende einen digitalen Friedhof.
Man braucht also eine Art Qualitätskontrolle.
Unbedingt. Es braucht klare Verantwortlichkeiten. Die Dokumente schlagen ja auch konkrete Rollen vor. Materialkuratoren, die auf die Verschlagwortung achten, oder Fachverantwortliche, die die Inhalte prüfen. Damit aus der schönen Sammlung kein digitaler Schrottplatz wird.
Genau das.
Ein letzter Baustein ist ja noch das Thema OER, Open Educational Resources, frei verfügbare Materialien. Klingt erstmal wie der heilige Gral für Lehrkräfte. Wo ist da der Haken?
Der Haken, und den machen Ihre Quellen sehr deutlich, ist, dass frei nicht automatisch gut heißt. OER ist ein Lizenzrahmen, kein Qualitätssiegel.
Man braucht also Kompetenz im Team. Dringend. Man muss sich mit Lizenzen auskennen, um keine Urheberrechte zu verletzen. Und vor allem muss die Schule die Qualität selbst prüfen und kuratieren.
Es ist also kein Selbstbedienungsladen.
Nein, es verlagert die Verantwortung. Statt teure Schulbücher zu kaufen, bei denen der Verlag die Qualität sichert, macht die Schule das jetzt selbst. Das ist natürlich eine riesige Chance, aber es ist eben auch eine Aufgabe.
Okay, fassen wir das mal zusammen. Wenn wir alle Teile zusammensetzen, was sehen wir dann? Wir haben ein System, das auf diesen Kompetenzrastern als Navi basiert.
Mhm.
Dazu kommt die MRE-Logik, die Differenzierung anders denken will. Und damit das nicht im Chaos versinkt, braucht es glasklare Spielregeln und einen bewussten Umgang mit Materialien wie OER. Im Kern ist es der Versuch, eine riesige Spannung aufzulösen. Wie schafft man genug Struktur für selbstorganisiertes Lernen, ohne in Bürokratie zu erstarren oder den menschlichen Faktor zu verlieren? Denn das System ist nur so gut wie die Menschen, die damit arbeiten.
Genau das scheint in allen Quellen durch. Die Qualität liegt nicht im Werkzeug selbst, sondern in der pädagogischen Kultur dahinter. Im guten Feedback, in der Beziehung. Das Raster ist die Landkarte, aber die Reiseberatung durch die Lehrkraft macht den Unterschied.
Und das führt uns zu einem letzten Gedanken für Sie zum Mitnehmen. Wir haben jetzt viel über die Notwendigkeit von Struktur durch Raster und Stufen gesprochen. Gleichzeitig warnen die Quellen aber immer wieder vor der Gefahr einer reinen Checklistenmentalität.
Sie?
Die abschließende Frage zum Weiterdenken lautet also: Wo genau liegt der Kipppunkt, an dem eine hilfreiche Struktur zu einem einengenden Käfig wird? Und wie müsste eine Schule ihre Kultur und ihre Abläufe gestalten, damit diese ganze Struktur am Ende nicht die Kreativität behindert, sondern ihr dient?